Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Seber vom Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg und ich begrüße euch auch heute wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in dem wir heute mal wieder über ein Forschungsprojekt sprechen. Wir sprechen über die Verbindung von Medien und Perversion und wie die Medien unsere Sexualität beeinflussen. Dazu habe ich eine ganz spannende Gästin heute eingeladen. Wir treffen uns heute nicht im Studio, denn sie wohnt ein wenig weiter weg. Wir sind heute über Telefon verbunden. Wir hoffen, dass die Verbindung stabil bleibt. Das werden wir gleich sehen. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Sibylle Schulz. Du hast bei uns an der Hochschule Merseburg promoviert. Aber zur Vorstellung übergebe ich gern das Wort an dich.
Hallo Vanessa, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, Vanessa, und über meine Promotion reden darf. Mein Name ist Sibylle Schulz und wie du schon gesagt hast, habe ich an der Hochschule Merseburg kooperativ mit der Universität Konstanz zum Thema Medien und Perversion Normalisierungstendenzen bei marginalisierten Sexualpräferenzen am Beispiel BDSM promoviert.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Das Thema klingt ziemlich komplex, vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Bevor wir gleich ganz intensiv darüber sprechen werden, folgen zunächst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr, dass der Begriff Sexualität erst rund 200 Jahre alt ist und zunächst auf Pflanzen bezogen war?
Dass Selbstbefriedigung im 19. Jahrhundert als krankhafte Selbstbefleckung galt, wohingegen im 21. Jahrhundert die Gesundheitsbehörde von New York City ausdrücklich zu Solo-Sex rät, weil es dadurch zu keiner Corona-Infektion kommen kann?
Dass BDSM bereits die alten Römer beschäftigte, beziehungsweise in der Antike schon ein Thema war?
Dass zwischen 0,8 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland BDSM-Neigungen haben?
Und dass die Bestseller-Trilogie Shades of Grey ursprünglich Fanfiction zur Twilight-Saga war? Ja, was diese Fakten jetzt aber mit deinem Thema zu tun haben, liebe Sibylle, das haben wir jetzt ja eben schon ganz oft, das Kürzel BDSM und die Bestseller-Trilogie Shades of Grey gehört, das hängt ein bisschen zusammen. Erzähl uns doch mal genau, wie das zusammenhängt und wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist.
Also von Hause aus bin ich ja Kommunikations- oder Medienwissenschaftlerin und da hat mich dann 2012, als die Shades of Grey Trilogie herauskam und deren enormer Erfolg wirklich verwundert. Also 2014 waren weltweit bereits mehr als 100 Millionen Stück der Romane verkauft. Verwundert hat es mich deshalb, weil es gibt Literaturklassiker mit BDSM-Inhalten und die waren aber jahrelang indiziert. Also ganz konkret habe ich damals an Die Venus im Pelz von Leopold von Sacher-Masoch gedacht. Und Die Venus war seit 1958 eine ganze Weile lang indiziert, obwohl sie keinerlei Sexszene enthält. Und plötzlich gab es jetzt dann einen Bestseller, der BDSM-Erotik thematisiert und sich ohne Ende verkauft hat. Also gerade dieser Gap zwischen Index und Millionenverkaufszahlen war es dann, der mich auf die Idee brachte, zu untersuchen, ob sich da irgendwas getan hat hinsichtlich der Betrachtung und der Akzeptanz von BDSM als Sexualpraktik.
Ja, total spannend, dass du jetzt auch sagst, genau, es gab schon mal ähnliche oder vergleichbare Bücher, die aber indiziert waren. Jetzt benutzt du so ganz selbstverständlich die Abkürzung BDSM. Wollen wir das gerne noch mal ganz kurz auflösen für alle, die jetzt vielleicht nicht konkret wissen, wofür das steht?
Klar, gerne. Also BDSM ist ein Akronym und setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Und versucht so in dieser Gesamtheit eigentlich alle sadomasochistischen Sexualpraktiken zu erfassen. Im Grunde könnte man auch sagen, dass BDSM eigentlich ein modernerer Begriff für Sadomasochismus darstellt.
Ah, okay. Und die 50 Shades of Grey, für alle, die das jetzt nicht kennen, du hast ja schon gesagt, da geht es um erotische Themen. Also ist da BDSM auch ganz konkret formuliert oder thematisiert?
Ja, klar. Also Shades of Grey erzählt die Geschichte einer Studierenten, Anastasia Steele, die sich in den nur wenig älteren Milliardär Christian Grey verliebt Und die beiden könnten gegensätzlicher nicht sein. Sie ist schüchtern, etwas linkisch und sexuell gänzlich unerfahren. Und Christian ist sehr attraktiv, unnahbar und hat ein dunkles Geheimnis. Und das dunkle Geheimnis ist seine Vorliebe für SM-Sexualpraktiken. So will er zunächst Anna auch nur als submissive Partnerin für eine SM-Beziehung gewinnen. Und da Anna so sehr in ihn verliebt ist, versucht sie sich mit einigen Vorbehalten darauf einzulassen. Im weiteren Verlauf der Bücher merkt Christian dann aber, dass er sich auch in Anna verliebt hat und sie nicht nur so eine Spielbeziehung haben möchte. Und am Ende von Band 3 sind beide dann ein glückliches Ehepaar geworden, das das zweite Kind erwartet. Natürlich gab es dazwischen eine Menge sehr expliziter Sexszenen und auch einige dramaturgische Wendungen.
Okay, das heißt, dass ich sehe den Zusammenhang zu deinem Arbeitstitel jetzt auch ganz deutlich. Und ja, ist ja so auch so ein klassischer Märchenkontext eigentlich, ne? So zwei treffen sich und wollen eigentlich was ganz anderes voneinander und am Ende lieben sie sich doch und gehen in eine fröhliche, unendliche Zukunft.
Genau.
Interessant. Und genau, du hast dir also zum Ziel gesetzt, zu schauen in deiner Arbeit, warum es jetzt plötzlich solche Bücher oder Buchreihen auf dem Markt gibt, die nicht zensiert werden oder auf dem Index stehen. Kannst du uns so ein bisschen was dazu sagen, wie du geforscht hast und wie deine Arbeit so vonstatten ging?
Also ich wollte einfach untersuchen, ob BDSM, das vor nicht allzu langer Zeit als Perversion oder als krankhaft betrachtet wurde, ob das dann mittlerweile zu einer allgemein akzeptierten Sexualpräferenz geworden ist. Also ob sich Normalisierungsprozesse feststellen lassen. Darauf war meine Ausgangshypothese, könnte ja der Riesenerfolg von Shades of Grey schließen lassen. Und dann war mir noch wichtig zu schauen, ob, wenn sich Normalisierungsprozesse feststellen lassen, welche Rolle die Medien dann bei diesen Prozessen der Normalisierung spielen. Und geforscht habe ich qualitativ gearbeitet mit qualitativen Leitfadeninterviews, wobei ich insgesamt 13 Interviews geführt habe, die jeweils mehrere Stunden gedauert haben. Ich habe auch versucht, den Personenkreis so divers wie möglich zu halten, also sowohl was altersmäßig als auch die geschlechtliche Identität oder die sexuelle Orientierung betrifft. Wichtig war mir auch, dass ich sowohl BDSM-Praktizierende als auch Nicht-Praktizierende befrage, als auch RezipientInnen von Shades of Grey und Nicht-RezipientInnen. Und ich habe dann am Ende meiner Interviews meinen GesprächspartnerInnen noch 6 Filmausschnitte gezeigt, 3 aus der Verfilmung des ersten Teils von Shades of Grey und 3 aus anderen Filmen mit BDSM-Thematik.
Okay, spannend. Und wie bist du zu deinen InterviewpartnerInnen gekommen? Also hast du irgendwo einen Aufruf gestartet oder hattest du schon Kontakt irgendwie in der Szene? Oder wie bist du zu deinen GesprächspartnerInnen gekommen?
Also ich hatte vor der Promotion schon eine kleine Vorstudie gemacht und anlässlich derer auch ein Zeitungsinterview geführt, wo ich dann damals auch einen kleinen Aufruf, dass ich noch weitere GesprächspartnerInnen suche, lancieren konnte. Und dann habe ich einfach Leute beispielsweise im Schwimmbad mal angesprochen etc. Also was manchmal zu komischen Szenen geführt hat, aber manchmal hat es auch geklappt. Aber man muss sagen, dass ich vielleicht von 10 befragten Leuten hat sich eine Person dazu bereit erklärt, teilzunehmen und realisiert wurde das Gespräch dann aber mit einer 10%igen Chance. Also kann man sagen, ich musste 100 Personen befragen oder Kontakte haben, um eine Interviewpartnerin zu finden.
Wow, das ist ja eine echte Sisyphus-Arbeit auch. Und ja, witzig, also ich habe das so direkt vor meinem inneren Auge gesehen, wie du einfach auf Leute zugehst, so aus der Kalten raus und die fragst, ob die mit dir über BDSM und Shades of Grey sprechen wollen. Das war bestimmt sehr lustig.
Ja, also ich bin eigentlich eher schüchtern und ich musste mich dann teilweise schon auch überwinden.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber da hast du immer noch irgendwie wahrscheinlich ja noch für Jahre Stoff, um darüber zu erzählen, wie damals deine Promotionsforschung so angefangen hat. Echt cool. Nun ist ja deine Promotion abgeschlossen, das heißt, du kannst uns auch was zu den Ergebnissen erzählen. Also was hast du denn rausgefunden in deinen Befragungen?
Also ich habe Normalisierungsprozesse hinsichtlich BDSM festgestellt, sodass man sagen kann, dass BDSM mittlerweile als Möglichkeit, Lust zu leben, betrachtet wird, auch wenn man es eventuell selbst nicht praktiziert. Also es wird akzeptiert. Allerdings sind die Normalisierungsprozesse nicht umfassend. Das heißt, es gibt nach wie vor BDSM-Praktiken, die als grenzwertig betrachtet werden. Also ich denke zum Beispiel an Atemreduktion. Und interessant fand ich auch, dass Individuum zwischen einem individuell nicht akzeptablen und einem generell nicht tolerierbaren unterscheidet, wenn es um Ausschlüsse bei Sexualpraktiken geht. Ich hatte zum Beispiel eine Gesprächspartnerin, die fand Küssen bei sich als absolutes No-Go, aber generell hat sie es toleriert. Weiterhin kann ich dann noch sagen, dass das Medien, also in meinem Fall Shades of Grey, bei solchen Normalisierungsprozessen eine enorm wichtige Rolle spielen, weil sie ein bedeutender Lieferant von Bildern und Vorstellungen hinsichtlich Sexualität und auch von BDSM-Sexualität sind. Ich würde sogar mich so weit rauslehnen und sagen, dass Medien sogar der bedeutendste Lieferant von solchen Bildern sind. Ausgehend von den Aussagen meiner GesprächspartnerInnen habe ich mir dann den ersten Teil von Shades of Grey nochmal angeschaut und konnte auch feststellen, dass Shades of Grey eine erhebliche Erklärleistung innewohnt. Also es sind nicht nur die Bilder, die Shades of Grey liefert, sondern es werden wirklich auch Begriffe erläutert, wie in so einem Leitfaden, wie zum Beispiel das Codewortsystem abläuft oder werden auch Elemente erklärt, wie die Vertragsthematik von einer BDSM-Beziehung, die zumeist nur implizit abläuft, also dass man zum Beispiel vorher abspricht, welche Praktiken für beide oder für alle Seiten ausgeschlossen sind.
Ja, das ist ja total spannend. Das heißt, es ist also nicht nur reine Unterhaltung und reiner Zeitvertreib, sondern tatsächlich auch ein Nachschlagewerk oder es hat auch einen informativen Charakter. Das finde ich total spannend.
Also für Nicht-BDSM-Praktizierende auf alle Fälle.
Mhm. Interessant. Und genau, jetzt sprechen wir immer über BDSM und über Medien. Und du hast gesagt, die Medien sind allgemein, findest du, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Quelle oder Grundlage, die unser Selbstverständnis und unser Bild so prägt. Und man hört ja auch immer wieder von dubiosen Chatgruppen oder was so in Schulklassen teilweise abgeht, was da so in Chats geteilt wird. Würdest du sagen, kann man deine Forschung jetzt zum Beispiel auch auf andere, du hast ja das so marginalisierte Sexualpraktiken genannt, also oder Präferenzen, kann man das auch übertragen auf andere Praktiken, dass die Medien sozusagen dazu beitragen, durch die Formung der Bilder das dann zu so einer neuen Normalität werden zu lassen? Oder wäre da oder könnte da jemand mit einer neuen Forschungsfrage zum Beispiel anknüpfen?
Also ich würde schon sagen, also es geht nicht nur um das Erlernen von sexuellen Verhaltensweisen durch Medien, sondern eben auch um das Erlernen von Vorstellungen, was normal ist oder was nicht normal ist.
Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sich Menschen, genau, vielleicht auch wenn sie eben weitere Forschungsfragen anschließen wollen oder auch einfach sich dazu nochmal belesen wollen, hast du da eine Informationsquelle? Also kann man zum Beispiel deine Arbeit einsehen oder hast du eine Website oder bist du in den sozialen Medien irgendwie zu finden? Also kann man dich dazu nochmal befragen oder auch deine Arbeit vielleicht nochmal nachlesen?
Also natürlich freue ich mich, wenn interessierte Personen meine Arbeit lesen wollen, die auch online bei der Uni Konstanz frei zugänglich ist. Und für weitere Info habe ich dann ein umfassendes Literaturverzeichnis, wo man sich dann darüber hinaus noch mit mehr Lesestoff versorgen kann.
Ah ja, super. Da haben wir auch nochmal alle abgeholt, die jetzt über unseren Podcast hinaus noch mehr erfahren wollen. Kannst du gerne nochmal auch sagen, warum du jetzt speziell, das als dein Promotionsthema gewählt hast, beziehungsweise was fasziniert oder reizt dich besonders an dem Thema? Ist so deine persönliche Motivation dahinter?
Also ich habe vor der Dissertation bei meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin mich mit Unternehmenskommunikation beschäftigt, also mit komplett was anderem. Und durch die Fragestellung meiner Dissertation habe ich mir komplett neue Thematiken, ja sogar auch andere Disziplinen, wie zum Beispiel die Sexualwissenschaft, erschließen können. Und es war natürlich schon richtig spannend, sich da das ganze Wissen zu erarbeiten. Und ja, ich habe auch durch die Arbeit erst realisiert, welche gesellschaftliche Relevanz Sexualität überhaupt hat. Also nicht nur für das einzelne Individuum im Sinne von einem befriedigenden Leben, sondern eben auch für die ganze Gesellschaft.
Ja, das ist ja total spannend, dass du auch eigentlich aus so einer ganz anderen beruflichen Ecke sozusagen vorher gekommen bist. Wir an der Hochschule Merseburg bieten ja den Masterstudiengang Angewandte Sexualwissenschaften oder auch den Masterstudiengang Sexologie an. Hast du vor deiner Promotion auch hier den Masterstudiengang belegt oder bist du einfach mit der Promotion sozusagen zuerst mit der Hochschule Merseburg in Verbindung gekommen?
Ich bin erst durch die kooperative Promotion mit der Hochschule Merseburg in Verbindung gekommen. Also ich habe Professor Voss, ist natürlich auf seinem Gebiet eine Koryphäe, und ihn dann damals angeschrieben, ob er mich betreuen würde. Und so bin ich dann an die Hochschule Merseburg gekommen.
Das ist ja total spannend. Und du hast gesagt, du warst ja vorher im Bereich, oder bist es vielleicht auch noch, im Bereich Unternehmenskommunikation unterwegs. Und du hast kooperativ promoviert. Das heißt, du hast neben deinem normalen Arbeitsalltag promoviert. Ist das richtig?
Ja, zunächst war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber dann lief da auch mein Vertrag aus und dann war ich eben in einem anderen Bereich tätig, genau.
Okay, das stelle ich mir sehr stressig vor. Kannst du, oder ja, einfach intensiv, kannst du vielleicht für alle, die vielleicht aktuell kooperativ promovieren oder mit dem Gedanken spielen, so ein bisschen, ja, was von deinem Arbeitsalltag erzählen? Also wie hast du deine sozusagen zwei großen Tätigkeiten in der Zeit zusammengekriegt, arbeiten und promovieren und vielleicht auch noch Familie und Freizeitfreunde, das ist ja doch immer sehr viel. Kannst du da noch mal so ein bisschen berichten aus deinem Alltag?
Also wie ich vorher schon gesagt habe, es war natürlich super spannend, weil das eine gänzlich andere Thematik ist, aber es hat halt auch dazu geführt, dass die DIST mehr oder minder zu meinem Hobby geworden ist. Und ich muss wirklich sagen, ohne die Unterstützung von meiner Familie und auch von meinen Freunden, ganz besonders von meiner Mutter und meinem Lebenspartner, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
Ja, das heißt, so ein stabiles soziales Netz ist für jeden Promovierenden ja eigentlich die Basis sozusagen, von der aus man sich dann damit beschäftigen kann und die aber unbedingt notwendig ist. Du hast gesagt, du hast kooperativ promoviert und mit der Uni in Konstanz. Das ist ja auch räumlich eine ziemlich große Distanz. Wir haben in Corona-Zeiten alle gelernt, es geht ganz viel online, aber ich glaube, so ein bisschen das Direkte hat man doch hin und wieder vermisst. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer so leicht war. Oder kannst du so ein bisschen auch erzählen, gab es gewisse Hürden oder Hindernisse auch während deiner Promotionszeit? Und vor allem das Wichtige, was hast du daraus gelernt? Und hast du hier vielleicht auch nochmal Tipps für Promovierende oder zukünftige Promovierende, wie man auch mit so schwierigen Situationen umgeht, wie man durchhält, wie man wieder rauskommt?
Also die größte Hürde während meiner Promotion war ja, dass ich einen Betreuendenwechsel hatte, weil meine erste Erstbetreuende aus dem wissenschaftlichen Bereich ausgeschieden ist und mich dann nicht mehr weiter betreuen konnte. Und an der damaligen Universität fand ich dann auch niemanden, der die Erstbetreuung übernommen hätte. Und dann stand ich eben plötzlich mit einer ziemlich weit fortgeschrittenen Dissertation ohne Betreuung da. Und eine neue Betreuung zu finden, in meinem Fall also Professor Kuschorke von der Uni Konstanz und Professor Voss von eurer Hochschule, das hat dann eine Weile gedauert. Und all das fiel dann auch noch in die Zeit der Corona-Pandemie, was es auch nicht unbedingt leichter gemacht hat. Aber ich bin deswegen auch umso glücklicher und auch umso dankbarer Professor Kuschorke und Professor Voss, dass die meine Betreuung übernommen haben und mir auch die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben haben, meine Arbeit abzuschließen.
Ja, das ist ja echt hart. Also gerade wenn die Betreuung wegfällt, das ist ja, als wenn ein Elternteil plötzlich fehlt, kann ich mir vorstellen. Das ist sicherlich total deprimierend und frustrierend. Wie hast du es dann geschafft, dran zu bleiben? Also hast du einfach gedacht, oh, ich bin jetzt so kurz vorm Ende, ich muss das jetzt irgendwie zu einem Abschluss bringen und ich muss das durchziehen, und aufgeben war für dich keine Option, oder wie war das?
Klar denkt man immer dran, aufzugeben. Also das war nicht sonderlich einfach, und das ist auch so irgendwie, leite gleich so zu den Tipps für zukünftige Promovierende über. Also wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, dass das so eine Promotion wirklich einen über einen längeren Zeitraum beschäftigt und auch einen großen Einfluss aufs Leben hat. Und das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man es wirklich will und dann an sich glaubt und wenn man auch die Unterstützung von anderen hat. Mhm. Und da kann ich auch wirklich sagen, dass das beim Erstkontakt mit Professor Voss, obwohl wir uns gar nicht kannten, also ich hab ihn nur angeschrieben per Mail, er mich dann im ersten Telefongespräch auch schon so motiviert hat, meine Arbeit fertigzustellen und mich nicht entmutigen zu lassen. Das war wirklich toll.
Schön, ach, da sieht man auch wieder, dass es so wichtig ist, dass es auch ja persönlich, ne, mit dem Betreuenden gut klappt und man sich ja so eine Chemie da zueinander hat und dass es sich auch lohnt, durch so Durststrecken auch mal ja zu gehen und durchzuhalten. Und wenn man dann eine Familie und Freunde und ein sicheres Netz im Rücken hat, dann denke ich, kann man das auch überstehen. Aber ja, wie du auch sagst, genau, das ist halt nicht irgendeine Arbeit, die man, ne, so eine Studienarbeit oder so eine Semesterarbeit, die man so während des Studiums schreibt, sondern das ist ja so ein richtiger Lebensinhalt, ne? Da verpflichtet man sich sozusagen mit Haut und Haar zu so einem Thema.
Ja, zum Teil schon. Manchmal kam es mir so vor, ja. Aber es macht auch Spaß, wirklich. Es ist nicht nur Qual.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil das merkt man dir auch an, dass du auch total für dieses Thema brennst und dass dir auch so ja innerlich ein Anliegen ist, das zu beforschen und das voranzubringen und das einfach so eine innere Motivation auch war, die man auch nicht ersetzen kann oder ja nicht erlernen kann. Das heißt, jeder Promovierende sollte auf jeden Fall das Thema wählen, was ihn brennend interessiert, wofür er auch nachts um 2 aufsteht und nochmal schnell was recherchieren muss, weil er es nicht lassen kann, an diesem Thema zu arbeiten. Wobei das natürlich auf Dauer auch nicht gesund ist, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber um ein bisschen nachzuspüren, wie wichtig auch die Themenwahl ist.
Also definitiv, das Thema muss dich interessieren, weil du ja wirklich dich jahrelang damit beschäftigst. Aber ich glaube, dass bei jedem Thema es dann gen Ende dazu geht, dass du selbst nicht mehr davon reden magst oder auch nichts mehr darüber lesen willst. Aber nur mal so, also nachts um 2 bin ich, glaube ich, nie aufgestanden.
Ja, das sollte auch weniger als Tipp dienen, als als so Gefühl dafür, wie gut man ein Thema finden muss, um da jahrelang dran zu bleiben. Genau, du hast ja schon das richtige Stichwort auch gesagt, gegen Ende. Das heißt, du hast durchgezogen, du hast es zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, du bist fertig promoviert. Wie geht es denn jetzt für dich damit weiter? Du hast gesagt, am Ende der Arbeit kann man das Thema dann nicht mehr hören. Ist das dann jetzt nach ein paar Wochen oder Monaten immer noch so? Hast du mit dem Thema abgeschlossen? Ist es für dich final beforscht und erledigt oder begleitet es dich weiter? Und wie geht es jetzt allgemein für dich nach der Promotion weiter?
Also augenblicklich arbeite ich ja als Assistenz der Geschäftsleitung, also als Broterwerbsjob, aber ich würde gerne zumindest in Teilzeit auch wieder ins Hochschulumfeld orientieren, irgendwie bevorzugt ins Wissenschaftsmanagement oder sowas, was du machst, also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, das kann ich auch nur empfehlen, es macht nämlich viel Spaß.
Das merkt man dir auch an, Vanessa.
Sibylle, dann freue ich mich, dass du das große Thema ja für dich so erfolgreich noch abschließen konntest und durch alle Höhen und Tiefen sozusagen auch gegangen bist in der Zeit. Ich habe nicht promoviert, ich höre aber ganz viel darüber und ich finde es immer wieder faszinierend, wie committed ihr doch seid, die ihr promoviert und wie viel das eigentlich bedeutet. Damit sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Sibylle, ich danke dir nochmal vielmals für diesen tollen Einblick und dass du dir heute neben deinem normalen Broterwerbsjob, wie du gesagt hast, die Zeit genommen hast, nochmal ja deine Zeit der Promotion Revue passieren zu lassen und nochmal ein bisschen Einblick gegeben hast.
Ich danke dir, Vanessa, für deine Zeit.
Ja, gerne, genau. Dann bedanken wir uns auch bei unseren ZuhörerInnen, die heute wieder eingeschaltet haben. Wenn ihr jetzt darüber hinaus noch Fragen habt oder Anregungen oder auch selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet und das gerne mal im Rahmen meines Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt mir gern an podcast@hs-merseburg.de und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Cube Talks.